Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Impact-Runde, dem Podcast, in dem wir immer mit Menschen und über Menschen sprechen, die versuchen, durch Unternehmertum etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Und heute haben wir jemanden, der das gleich auf verschiedene Arten und Weisen versucht. Und irgendwie stehen immer Daten im Mittelpunkt. Wie genau, das kann er uns gleich selber erzählen. Erstmal sage ich hallo, Jürgen Kleeberger.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier heute da zu sein. Vielleicht zwei, drei Sätze zu meiner Person, wenn ihr mögt, wenn du magst. Ich bin von meinem Herzen her digitaler Produktentwickler seit über 30 Jahren. War lange Zeit immer in Innovationsthemen, technische Transformation unterwegs. Kann man ein bisschen einkürzen. Ich bin eigentlich völlig unter Feuer gekommen mit dem Thema Blockchain 2017. Hat mit unserem Thema auch was zu tun, wo ich dann gleich noch vielleicht dazu komme, weil ich da das erste Mal gesehen habe, Technologie, Geld ohne Bank, ohne Länder, ohne etc. Ist ein bisschen durchgekaut, aber das war für mich so ein Startpunkt zu sagen, hey, mit Technologie kannst du positiv die Welt verändern und lass mal gucken, ob wir solche damaligen Disruptoren wie über eine neue Technologie schon wieder disruptieren können, um etwas dezentralere Systeme aufzubauen. Das hat mich, solche Themen faszinieren mich, haben mich schon immer fasziniert, haben mich dann auch begleitet und bin jetzt seit einem Jahr Geschäftsführer der Reef Innovation GmbH und Mitgründer der Reef Data Genossenschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, über was wir uns unterhalten können, wollen, warum wir das gemacht haben, etc.
Ja, du hast in der Tat sehr viel schon gemacht und auch verschiedene Unternehmen und Initiativen gegründet, über die wir alle noch reden wollen. Aber weil ich in deinen Lebenslauf geschaut habe, ist mir etwas ins Auge gesprungen, was mittlerweile fast eine These von mir wird. Wir haben jetzt hier knapp ein Dutzend Menschen interviewt und ungefähr ein Drittel davon haben irgendeinen Medien-Background. Du hast selber bei der Wired und bei Condé Nast Apps gebaut in dem Fall. Du warst also auf der Content-Seite. Aber vielleicht kannst du ja mal meine These spiegeln. Warum scheint es so, dass Menschen, die in Medien tätig sind und vielleicht auch einfach unterschiedliche Dinge in der Welt sehen und nicht nur einen Fachbereich, möglicherweise häufiger dazu neigen, irgendwann was selber verändern zu wollen?
Wow, gute Frage an der Stelle. Ich war als Dienstleister dabei, auf der Condé Nast-Seite die Wired-App in Deutschland zu implementieren und zu bauen. Und eigentlich auch, ja, da könnte ich eigentlich zum Urschleim vielleicht auch nochmal zurückgehen. Ich habe früher Musik gemacht, ich wollte immer etwas Kreatives tun und habe dann zufällig das Thema Medieninformatik entdeckt. Das war so der erste Studiengang damals überhaupt, den es gab in Furtwangen. Und alle Leute, die da unten in Furtwangen im Schwarzwald aufgeschlagen sind damals, die kamen aus München, die kamen aus Stuttgart, die kamen aus Berlin, waren alle impactgetrieben in irgendeiner Art, weil sie mit Medien etwas verändern wollten. Also es ging wirklich jetzt auch darum, damals zu sagen, kannst du damals mit, das war ja Urschleim, CD-ROM-Produktion, solche Geschichten, was kannst du mit digitalen Medien eigentlich verändern? Wie kannst du das ganze Thema Kommunikation demokratisieren und so weiter und so fort? Ich glaube, das haben wir uns alle so im Kopf gehabt und wollten auf diesen Weg auch gehen. Das hat sich alles so ein bisschen anders jetzt entwickelt und dargestellt, wie wir es teilweise gehofft haben. Aber ich glaube, die These kann man gut bestätigen. Wir haben vielleicht den Kopf alle ein bisschen weiter und sehen, was überall passiert und sehen, dass da auch viel Mist einfach passiert oder viel Dinge passieren, das ist nicht ausgeglichen, es ist nicht ausgewogen in der Welt, es ist nicht alles, es gibt nicht diese Waage, so alles in gleich, sondern es sind, ja, Eulen nach Athen, riesen Ungleichheiten da. Und das hat mich schon getrieben, immer wieder zu sagen, kann ich da etwas tun? Wenn ich da noch einen kleinen Haken dran machen darf, den hast du im Lebenslauf wahrscheinlich gar nicht gesehen an der Stelle. Also ich habe ja sehr viel tech-getriebene Projekte auch gemacht, für die Industrie und ich weiß gar nicht mehr genau, mit diesem Blockchain-Thema habe ich mich damit beschäftigt, wie kriegst du digitale Ökonomien aufgesetzt, damit, wenn Menschen etwas lernen, man die bezahlen kann. Das war so ein langes Projekt von mir, was wir immer parallel gefahren haben, zu sagen, Es ist ja eigentlich Quatsch, dass Leute fürs Lernen bezahlen müssen. Es ist ja eigentlich, die bringen ja viel mehr für die Gesellschaft etc., weil sie lernen. Also müssen wir sie bezahlen können an der Stelle. Wir haben verrückte Prototypen gebaut. Wir haben mit der UN zusammengearbeitet. Wir haben verrückte Wege gemacht. Aber es ist leider beim Experiment geblieben. Mhm. Aber es ist immer noch so, zeigt aber so ein bisschen, wo ich herkomme oder wo wir herkommen. Haben da sehr viel im Netzwerk mit Menschen gearbeitet und irgendwann wird dieses Projekt noch umgesetzt werden, nach dem, was ich jetzt gerade tue, sozusagen.
Es ist so ein bisschen wie bei den Fahrradliebhabern. Es gibt immer ein nächstes Fahrrad oder es gibt immer ein nächstes Projekt. Es hört dann irgendwann nicht auf. Was mich vielleicht an der Stelle noch interessiert, du hast das in so einem Nebensatz fast gesagt, man sieht sowas in der Welt mistig ist und gleichzeitig hat man ja so einen Anspruch, was zu verändern. Gibt es dann vielleicht auch so einen Punkt oder gab es so einen bei dir, an dem, es gibt dieses schöne Wort, Weltschmerz eingesetzt hat, dass man gesehen hat, ich sehe das Problem, aber ich kann hier eigentlich nichts machen. Ich brauche einen anderen Ort, von dem ich aus wirken kann.
Ja, wow. Also was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist, ich glaube, wir können uns alle, also was mich wirklich umgedreht hat im Kopf oder was mir wirklich einen Kick gegeben hat, auf dem Höhepunkt damals der Flüchtlingswelle, wo die ganzen Leute übers Mittelmeer gekommen sind, gab es dieses eine Foto von diesem Kind ertrunken.
Am Strand, ja.
Diese Geschichte so ein bisschen. Und damals, waren wir ja alle fassungslos und das war nicht der Beginn dafür zu sagen, ich möchte was anderes machen. Es war ein riesen Antriebsfeder, in andere Bereiche reinzugehen. Also zu sagen, das hat aber alles lange gedauert. Das war der Anstoß. Mhm. Ich habe dann irgendwann rumgesponnen, ich organisiere jetzt einen Flugzeugträger, wir fahren darüber, holen die ab und bla. Spinnige Sachen, Blödsinn. Ja, natürlich an der Stelle, aber es war ein Riesendruck dann da und so kam ich dann eigentlich auch auf das Thema Bildung, was ich davor angesprochen hatte. Hab darüber auch alle Partner kennengelernt. Das ist ganz spannend, wenn du mal mit einem Stein ins Wasser wirfst und hast ein Thema, dann lernst du auf einmal Leute kennen, die sich da gerne unterhaken und mitgehen, ohne dass große finanzielle Mittel erstmal im Mittelpunkt stehen. Und das sind eigentlich die Leute, die ich über diese Thematik kennengelernt habe, mit denen ich jetzt diese Datengenossenschaft mit der Volksbank zusammen auch gegründet habe. Das heißt, der Anstoß war schon das Thema, können wir mit Lernen etwas verbessern? Können wir dieses Thema machen? Dann den Alois Krittel onboardet, der das ARI gegründet hat, also das Artificial Center in Hamburg. Ein super Tech-Typ, ein super Impact-Typ. Den Jochen kennengelernt, der Vorstand des Hamburger Markts ist, was eine Genossenschaft ist, der 70 Jahre alt ist und ein Genossenschaftswissen hat ohne Ende und uns zusammen. Und so kamen wir eigentlich überhaupt auf diese Idee, eine Datengenossenschaft zu gründen. Mhm. Oder Ursprung ist tatsächlich dieses eine Bild, darüber eigentlich ein Format versucht, was dann leider nicht geklappt hat, aber die richtigen Leute kennengelernt, ein richtiges Thema gefunden und ab da sind eigentlich Dynamiken entstanden, die uns jetzt hierher geführt haben erstmal.
Ja, und jetzt hast du so ein bisschen den, sag ich mal, Anfangspunkt und den letzten oder den aktuellsten Punkt zusammengeführt. Also ihr habt angefangen mit einer Lernplattform oder mit Lernangeboten, mit Learn und seid jetzt bei der Datengenossenschaft, die du gerade schon angesprochen hast. Beides verbindet ja so dieser Gedanke, ich habe es, glaube ich, im Eingangsgespräch gesagt, so Data for Good. Also Daten sind da, Daten könnte man nicht ungeschehen machen. Man kann sich nur fragen, was tun wir mit diesen Daten? Genau. War das auch sozusagen der Grundgedanke oder was war eigentlich initiativ der Stein, wie du sagst, den ihr ins Wasser geschmissen habt? So, weil manchmal verändert sich ja die Idee auch über die Zeit.
Also der Grundgedanke war relativ rebellisch erstmal auch so ein bisschen. Die Story, die kennen wir ja alle. Die Großen sammeln unsere Daten on scale, nutzen die, verwerten die, vermarkten die. Es gibt riesen Graubereichsmärkte da draußen, wo unsere Daten gehandelt werden. Kennen uns bis ins Detail, können uns zugeschnittene Services geben, etc., 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 etc. Und für uns war es einfach nicht einzusehen, zu sagen, diese Daten generiert ja der Nutzer, es ist deins, das sind deine Daten, die gehören dir. Und die komplette Wertschöpfung dieser Daten passiert irgendwo da draußen in der Welt, ohne dass du etwas davon merkst an der Stelle. Das war so der Urgedanke, dann zu sagen, hey, wenn wir es den Leuten ermöglichen, diese Daten von den Großen sich einzufordern, und das ist dein Recht, also das ist nicht, ich muss nicht bitte sagen, sondern Data Act etc. gesetzlich sind die verpflichtet, dir die Daten zu geben. Wenn du die dann selber bei dir erstmal hast, dann kannst du für dich erstmal auf diese Daten gucken, was wissen die eigentlich über mich? Also dieses Thema Literacy, dieses Thema, was haben die denn eigentlich von mir? Wir haben jetzt so ein Thema, wo wir, du kannst dir über die Plattform von uns Amazon-Daten ziehen, deine Amazon-Daten anfordern und dann fällst du halt um, was du über die letzten 20 Jahre so ausgegeben hast, für was. Wir haben Leute, das darf man gar nicht sagen, wir haben Leute, die haben im Umfeld, die haben 140.000 Euro bei Amazon gelassen, weil sie wahnsinnig viel darüber, ne? Also, aber wenn du diese Zahl, die zeigt dir Amazon ja nicht, dann ja, ja. Wenn du das erste Mal siehst, dann weißt du, oh, oha. So, also das so als, oder wenn du mal siehst, was Rewe von dir gespeichert hat und du siehst, okay, meine Top 10 Produkte, das sind Nutella, Schokolade und Coca-Cola, dann weißt du, ich lebe nicht ganz so gesund. Also für dich selber, wenn ich darüber rede, du forderst dir deine Daten an, dann rede ich auch darüber, die Daten sind bei dir lokal auf dem Handy. Die sind nicht bei uns in irgendeiner Cloud oder irgendwo, sondern die sind bei dir lokal auf dem Handy. Und das kannst du ja, und da war eben der Gedanke, dann, wenn du diese Daten mal hast und wir und die verstanden hast, aber du weißt, was du da hast, und du dann Lust drauf hast, an diesen Daten auch finanziell zu partizipieren, dann haben wir einen genossenschaftlichen Datenraum aufgebaut. Komm ich gleich nochmal zu, warum überhaupt genossenschaftlich. Auch nochmal sehr spannend, finde ich. Indem du die Teile dieser Daten hochanonym in den Raum spielen kannst. Das heißt, dann sind die in unserer Cloud, aber wir wissen nicht mehr, wer das ist an der Stelle. Und können die dann über Partner monetarisieren. Und dann geht ein großer Teil dessen, was wir monetarisieren, zurück an dich. Natürlich mit einem Thema, da kannst du irgendwann mal ein kleines Grundeinkommen für dich generieren. Also wir reden mal am Anfang, je mehr Nutzer da drin sind, desto höher wird der Wert der Daten, desto mehr kann monetarisiert werden. Und das ist ja auch das Grundprinzip einer Genossenschaft, so ein bisschen. Was einer alleine nicht kann, können viele zusammen. Und wenn du nur deinen einzelnen Datensatz hast, ja, für dich selber ist das spannend. Aber wenn es dann monetarisiert werden soll, ist es völlig unspannend. Wenn wir aber 100.000 User in einem Pool zusammenbringen, die das tun, dann gibt's da, ja, dann entstehen da monetär Geldwerte, die andere die ganze Zeit sowieso schon monetarisieren. Das fand ich eigentlich, das sind so die beiden Themen, wie wir losgelegt haben. Und das war eigentlich die Grundidee. Das ist jetzt viel größer geworden und auch viel breiter geworden, nochmal von der Thematik. Aber vielleicht nochmal so ein Sprung, warum eine Genossenschaft überhaupt? Und ich bin absolut konvertierter Genossenschaftler. Ich war früher immer Unternehmer, ich habe sehr, sehr, sehr großes Unternehmertum in mir und habe mehrere Unternehmen auch gegründet und bla, waren immer GmbHs. Aber in dem Falle hier ist das Thema ja, wenn wir eine GmbH gegründet hätten, um so etwas zu tun, dann könnte relativ schnell ein Großer kommen und sagen, die kaufe ich auf, ich gebe euch 10 Millionen, zack, und dann ist der Datenpool, über den wir die ganze Zeit sprechen, der ist wieder bei den Großen. Wenn du eine Genossenschaft hast, dann hast du eine Kapitalmarktsperre. Das heißt, das Ding kann nicht verkauft werden. Dieser Datenpool bleibt bei der EG. Du brauchst 93% Stimmanteil von allen Genossen sozusagen, um irgendetwas hier verändern zu können, um die Satzung verändern zu können. Das heißt, wir haben ja einen sehr, sehr sicheren Hafen gebaut erstmal, in dem dieses hochsensible Thema Daten, was ja von Trust auch lebt, leben kann, ohne dass von außen Zugriff drauf passieren kann an der Stelle. Das ist so das Konstrukt, ne? Was wir jetzt entwickelt haben. Wir sind seit 5 Tagen live. Ihr könnt es ausprobieren. Kannst du runterladen. Das ist so der eine Teilbereich, den wir aufbauen, parallel dazu. Und das ist auch der, den wir am meisten betrieben haben. Wie gesagt, wir sind jetzt seit einem Jahr gegründet. Wir sind seit einem Jahr jetzt in Produktion. Und sind jetzt vor 5 Tagen rausgegangen und haben einen kleinen Soft-Launch gemacht, um draußen auch zu testen, um zu gucken, Feedbacks zu kriegen. Und das ist für uns natürlich das ganz Spannende, auch ein bisschen reinzuhören an der Stelle. Was du mit den Daten zukünftig auch machen kannst, du kannst die Daten auch spenden, was auch für Städte super interessant ist, für wissenschaftliche Organisationen super interessant ist, weil die kommen an solche Daten, wie du sie als Nutzer dir zusammenziehen kannst. Also du kannst ja als einzelner Nutzer sagen, ich hole mir meine Amazon-Daten, ich hole mir meine Rewe-Daten, ich hole mir die Thermostat-Daten von Danfoss, ich hole mir meine Autodaten von VW, die müssen sie uns auch geben, etc., etc. Das gibt ein digitaler Zwilling von dir, den kein Mensch da draußen hat, außer du selbst. Weder Amazon hat solche Daten, noch Apple hat solche Daten. Keiner hat solche Daten, weil sie sie nicht zusammenziehen können. Oder sie kaufen sie sich wild zusammen. Und das sind natürlich Themen, die im Wissenschaftsbereich hochspannend wiederum sind. Ich glaube, zu Corona-Zeiten hätten wir gerne so Bewegungsprofile und Verhaltensprofile von Leuten in der Wissenschaft gehabt, auch hoch anonymisiert oder synthetisiert. Das ist so der eine Weg. Und der letzte Weg, und dann schweige ich vielleicht erstmal eine Sekunde, ist, wenn du dir vorstellst, du hast lokal auf deinem Handy all diese Daten, deinen Zwilling, die dir gehören, also ich muss es immer wieder wiederholen, die dir gehören, ich habe keinen Zugriff drauf. Wir haben jetzt gerade einen Prototypen gebaut, wo wir eine lokale KI auf diesem Handy laufen lassen. Also kein cloud-basiertes Cloud oder ChatGPT oder sonst was, sondern lokal auf deinem Handy läuft eine Mini-KI, die diese Daten für dich analysiert. Und jetzt, glaube, da fängt die Fantasie an zu sagen, wenn du jetzt quer über diese ganzen Daten so eine Art Beratungsassistenten hast, der dir sagt, boah, du kaufst immer nur das Hochpreisigste ein. Hey, dein Einkauf ist super ungesund. Hey, das, was du da gerade kaufst bei Amazon, du läufst jeden zweiten Tag an einem Laden vorbei, wo du das tun kannst. Stell mal dein Essen um. Also du kannst ja ganz viel auf einmal mit diesen Daten machen, für dich, nicht für Meta, nicht für Google, nicht für Apple, sondern für dich. Das heißt, du kannst wachsen mit deinen Daten. Das ist so ein bisschen die Vision da auch an der Stelle. Und es geht um dich. Und das Monetarisieren ist ein Teilaspekt. Das ist für manche Leute super interessant, für manche weniger interessant. Aber mach was aus den Daten für dich oder mach was mit den Daten fürs Gemeinwohl in einer Gemeinschaft, ist so ein bisschen das, was das Thema ausmacht. Und da bin ich auch total on fire, da bin ich total begeistert von. Das muss halt auch klappen, also, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Okay, du hast jetzt die gesamte Vision sozusagen schon beschrieben. Lass uns mal in so ein paar Einzelbereiche gucken, weil ich glaube, das ist ganz spannend zu verstehen, damit es sich dann am Ende wieder zusammensetzt. Die Daten, das wissen wir ja alle irgendwie und verdrängen es, liegen eben bei jemandem. Meistens auf irgendwelchen amerikanischen Servern von Großkonzernen, hast du selber gesagt. Da macht man so eine Datenabfrage. Ich habe mal selbst ein DSGVO-Auskunftsersuchen gestellt bei einem Unternehmen, Paragraph 15, und war besonders amüsiert über das, was ich dann bekommen habe, weil ich habe da hunderte Dateien bekommen. Der meiste totaler Schruns, vor allem, weil die wichtigen Daten dann quasi ja so ein bisschen da drinne versteckt sind. Aber eben auch ein bisschen absurd, was so alles von Daten gesammelt werden, selbst von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da reden wir ja noch nicht mal über Amazon. Jetzt weiß ich, dass die anonymisiert sind, aber gab es jetzt, wenn ihr so die ersten Datensätze gesehen habt, auch so Momente, wo ihr oder wo vielleicht auch die User gesagt haben, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass das die Daten sind, die erfassen. Nicht, was ich kaufe, sondern was die noch so an Metadaten erfassen.
Ja, also wo ich am meisten gestaunt habe, oder dass ich die kriege, die Daten erstmal, wo ich am meisten gestaunt habe, war tatsächlich Amazon, nicht weil die so groß sind, aber die haben uns zwischen all diesem Datenboost, den du jetzt genannt hast, haben die uns eine Liste geschickt oder haben die eine Liste über uns, wo sie uns als Konsumenten einordnen. Also ich bin in einer Gehaltsklasse X, ich bin interessiert, ich bin Segler, ich interessiere mich für folgende Einkäufe, ich habe folgendes Medienverhalten, etc., etc., etc. Und das haben die sehr strukturiert, natürlich haben die das strukturiert vorlesen in einer Liste, und das müssen sie dir geben. Jetzt stell dir mal vor, was für einen Wert das für einen anderen Vermarkter draußen hätte, wenn sie so Daten von Amazon hätten. Das war das eine, wo ich gestaunt habe. Und was eigentlich ein No-Brainer ist, aber wenn man es dann trotzdem sieht, selber sieht, wo man dann staunt, ist, bei Amazon einfach erst nochmal, jedes Soundfile, was du bei Alexa gesprochen hast, liefern die dir auch. Alles. Also du kannst es total zurückvollziehen, wann du wo, was, wie, wo gesprochen hast. Das ist auch nochmal so, hätte ich gar nicht gedacht, dass die das, dass wir das von denen jetzt bekommen und dass die das vor allem auch so lange, lange speichern jetzt erstmal. Ne? Ich hätte gedacht, das ist ein Steuerfile. Ja gut, das ist natürlich naiv, was ich jetzt sage. Das ist ein Steuerfile, der nicht abgelegt wird. Das würde ja komplett ausreichen. Logisch muss das nicht speichern. Haben die aber alles und die werten die auch aus. Die nutzen auch um dich einzuschätzen, nutzen die diese Daten. Ob sie sie verkaufen, weiß ich gar nicht genau. Das liegt dann alles so da. Ne?
Ja.
Genau. Bei vielleicht noch einen letzten Satz zu, was Rewe so treibt. Die haben ja, also mich interessieren gerade so diese internen Bewertungen von diesen Firmen. Was denken die eigentlich von mir? So eine Rewe sagt, ich zum Beispiel, jetzt mal einfach so ein paar grobe Brocken, ich bin total preisunsensibel nach dem Einkauf, den ich gemacht habe. Ich bin für die aber ein A-Kunde mit einem hohen Wert und so weiter und so fort. Also diese Einordnung von denen, wie sie mich einschätzen, wie sie mich nochmal upsellen können, ist für mich auch so ein Aha-Erlebnis, um zu sagen, okay, also das ist ein reines Learning für mich jetzt so, ne, gerade.
Ja. Stimmt eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne es aber nur als Theorie, vielleicht bin ich auch zu naiv, dieser Punkt, dass es eine Riesenrelevanz hat, von welchem Endgerät und aus welchem Stadtteil du dich einloggst, dass wenn du im Plattenbau dich mit einem Samsung-Telefon einloggst oder in einem Villenviertel mit dem iPhone, dass das einen Riesenunterschied macht?
Ja, das ist ja das ganze Thema dynamisches Pricing. Das ist ein Riesenunterschied. Also ich kenne das nur aus dem Bereich Reisen, Hotelbuchung etc. Ich glaube nicht, dass es bei dem ganzen Thema Online-Shoppen, wenn es jetzt um Äpfelbirnen etc. geht, dass es da schon angewendet wird. Aber das wird in ganz vielen Bereichen angewendet und wo du es wirklich augenfällig hast, du musst es einfach mal ausprobieren. Geh mit einem Mac auf ein Reiseportal und geh mit einem PC auf ein Reiseportal und das sind schon enorm. Ich kann dir die Prozente jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein enormer Unterschied. Und und je mehr sie sich einschätzen können, je mehr sie sich einordnen können, desto mehr werden sie ihren Service auf dich einstellen, auch das Pricing auf dich einstellen.
Ja.
Oder wo ich vielleicht noch gestaunt habe, letztes, das ist, die haben wir noch gar nicht angebunden, aber so eine Wetter-App, da denkt man ja auch immer an nichts Böses, ne?
Mhm.
Aber so eine Wetter-App hatte ich bis vor kurzem hochauflösend getrackt, wie du unterwegs bist.
Mhm.
Also die haben deine GPS-Daten mitgenommen, haben die da draußen verkauft, weltweit verkauft. Also so hochauflösend, dass man sagen kann, du sitzt in diesem Hochhaus in einem Raum X in einer Ecke. Man kann dich wirklich zuordnen dann an der Stelle. Das passiert da draußen. Das ist ja das, was mich so maßlos ärgert. Du hast da draußen jede Applikation, die angeblich umsonst ist, klar, auch kein neues Thema für uns alle. Die ziehen so viel, wahnsinnig viele Daten von dir ab, wo du gar nicht drüber nachdenken würdest, wo du überhaupt nicht drauf kommen würdest bei einer Wetter-App, dass die mein Bewegungsprofil jetzt mitnimmt an der Stelle. Und das passiert eben so mit diesem AGB-Klick. Ich mache da mit. Und das machen wir anders. Wir sagen ganz offiziell, ganz laut, mit dicken, fetten Buttons und großen Haken, pass auf, wenn du die Daten weitergibst, passiert Folgendes. Und du siehst die Daten, die du da weitergibst und so weiter und so fort. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, ey, lass uns denen mal ans Bein treten und lass uns wenigstens, wenn die schon die Daten speichern, dann lass uns doch mit denen wenigstens für uns was anfangen. Lass uns das rüberholen.
Ja, dann drehen wir jetzt mal die Sache um, beziehungsweise gehen wir mal den Schritt weiter. Dann liegen die Daten bei euch. Du hast gesagt, technisch sind die lokal gespeichert auf den Endgeräten der NutzerInnen und dann entscheiden die selber, was mit den Daten passiert. Zwei Sachen interessieren mich jetzt an dem Punkt. Erstens, in dem Moment, in dem die Daten freigeben, landen die dann trotzdem in der Cloud oder werden die dann sozusagen direkt weitergegeben an diejenigen, die ihr anbindet? Und das ist vielleicht jetzt auch nochmal spannend, wenn ihr dann plötzlich so einen Amazon-Datenwust habt von einer Person, wem bietet ihr die denn an? Sind das die gleichen Marketeers, die auch gerne von Amazon hätten? Oder kommen die auf euch selber zu? Oder akquiriert ihr die selber? Also wie ist dann sozusagen upstream der Markt für euch?
Ja. Vielleicht davor ab, dieser Markt entwickelt sich auch gerade noch ganz, ganz, ganz extrem. Aber vom Ablauf ist es so, du holst die Daten, sie liegen lokal auf deinem Handy, nur du kennst sie, keiner weiß etwas, es ist nur deiner. Aber weil du auch nochmal Datenboost gesagt hast, wir visualisieren diesen Datenboost so, dass du das verstehen kannst. Mhm. Also guckst hier nicht in Excel-Listen rein oder in JSON-Dateien oder sonst, sondern es wird automatisch durchvisualisiert, dann hast du erstmal so einen Blick, wie das Ganze aussieht. Dann sagst du dediziert, dass du einen Teil deiner Daten freigeben möchtest. Ich sag jetzt mal, diese Liste, von der ich vorgesprochen habe, die ist hochinteressant, da haben wir auch einen Abnehmer, gib die frei. Gib nicht alles frei, ich will deine Audio-Files nicht, ich will eigentlich nur das, wo auf der anderen Seite ein Abnehmer auch ist, der uns dafür Geld gibt. Mehr Daten wollen wir bei uns gar nicht sehen. Und dann wird dieser Datensatz anonymisiert, sodass wir es nicht mehr zurückvollziehen können und in unsere Cloud gespielt. Mhm. Kurzer Sidestep, diese Cloud wird gehostet in Zukunft von Adruvia. Adruvia ist der IT-Dienstleister, der alle genossenschaftlichen Banken in Deutschland hostet. Also mehr Fort Knox geht gar nicht, mehr sicher geht gar nicht und mehr Deutsch geht an der Stelle gar nicht. Das ist extrem, das hängt damit zusammen, dass wir hier mit der Volksbank bei uns mit investiert ist, kommen wir auf solche Plattformen auch gut mit drauf. Dann liegt es da erstmal an der Stelle und dann gibt es einen Abnehmer und das ist im Moment handverlesen, mit wem wir da sprechen. Also diese Daten gehen nicht auf einen Marktplatz erstmal raus, wo wir nicht wissen, wer holt die Daten da eigentlich ab. Wir reden jetzt momentan und haben auch gestern unseren ersten großen Abschluss gemacht. Lass mich das noch nicht so sagen jetzt hier, um wen es da jetzt geht, aber großer Werbetreibender, das ist natürlich für die interessant. Und interessant ist natürlich auch out of home dann, also alles, was am Plakat draußen steht. Für die ist natürlich super interessant zu sehen, aus dem Ratespiel mal rauszukommen, wer läuft denn an unseren Plakaten eigentlich vorbei? Also, wenn wir sagen können, in einer Umgebung von 600 bis 800 Meter Umgebung läuft jemand an so einem Plakat vorbei und der hat folgendes Kaufverhalten. Wir wissen nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, ob das Paul, Peter oder Sonja ist, sondern wir wissen einfach, dann hat das für die einen Mehrwert an der Stelle, weil sie ihre Werbung dann gezielter auch platzieren, verkaufen können. Ja, also das ist so ein Teilbereich in diese Richtung geht's auch ganz, ganz stark rein. Also das ist so wenn man es mal ganz platt sagen würde, haben wir jetzt noch keinen, aber wenn du deine Edeka-Daten hast, ne, und läufst damit zu Lidl, dann fallen die tot ab und dann ist das Gold wert auf einmal, weil das sind Daten, da kommen die nur mühselig ran, machen sie Testkäufe bei Rewe und schicken ihre Leute dahin, gucken wegen Preisen etc. Wenn du mit so einem Datenpaket zu der Opposite gehen kannst, dann ist das für die ein riesen Wert an der Stelle. Mhm. Und das sind eigentlich so die Ecken neben dieser Spendethematik, die dann natürlich auch Geld ins System bringen. Und das braucht es ja auch. Das eine, wir brauchen ja neben Impact etc. muss es ja ein funktionierendes Businessmodell sein, damit es groß wird, damit es lebt, damit wir andere Dinge noch tun können damit. Und genau, das ist so ein bisschen der Ablauf momentan.
Ja. Dann lass uns doch noch mal kurz über die wirtschaftliche Seite sprechen. Wir reden ja hier auch immer über Unternehmertum, auch hinter den ganzen guten Absichten. Wie sieht denn das Businessmodell, soweit du es sagen möchtest, im Detail aus? Also was sind so Unit Costs für die Beschaffung und Distribution? Wann ist euer Break-Even? Wie viele Nutzer braucht ihr? Wie groß ist der Markt? Lass uns mal teilhaben.
Wow.
okay. Soweit du möchtest.
Ja. Nein, es ist, weil es ein ganz neues Spiel ist, was so noch keiner gespielt hat, ist es nicht so einfach zu sagen. Wir haben natürlich unsere Annahmen, unsere Businesspläne und unsere Schätzungen da reingebaut an der Stelle. Ich kann mal an der Stelle anfangen. Der ganze Datenmarkt ist da draußen ein Milliardenmarkt. Der wächst jedes Jahr enorm. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Es wird immer wichtiger, seitdem das ganze KI-Thema so, das befeuert unser Thema ja enorm gerade auch nochmal, weil das ganze Thema Daten der Kern von KI-Trainings eigentlich ist. Und wirklich hochqualitative Daten sind rar am Markt. Ethisch gesourcete Daten sind rar am Markt. Das ist ein sehr rares Gut. Und das ist für alle, die mit diesem ganzen Thema auch in der Industrie KI-Training beschäftigt sind, ist es ein brennendes Thema gerade. Von daher, der Value steigt sehr stark gerade von der ganzen Geschichte. Wir haben viel Zeit damit verbracht und viel Kopfschmerzen damit verbracht, zu sagen, was ist denn so ein Datensatz eigentlich wert? Also, jetzt hast du so einen Facebook-Datensatz, was ist denn der wert? Und du kannst mit 10.000 Leuten sprechen und du kriegst, solange sich da kein echter Markt gebildet hat, kriegst du keinen echten Wert raus. Also es ist jetzt wirklich ein Herantasten an die Werte. Aber was man sagen kann, ich muss gerade noch mal ganz schnell mal gucken, so ein Facebook-Datensatz, der hat rund im Jahr einen Wert von 120 Euro von einer Person, die damit Wertstift werden. Ja. Das sind schon Zahlen. Ja. Wenn du die nicht nur an einen, sondern an mehrere verkaufen kannst, dann entstehen da auch Zahlen. Am Anfang ist es alles eher gering, aber je mehr Leute da dabei sind und desto wertvoller wird die ganze Thematik dann. Und genau. Was wir planen, und das dauert eine Weile, ist, unser Ziel ist, und das ist, dass wir im ersten Schritt es hinkriegen, dass jeder Nutzer, das klingt erstmal wenig, aber das wächst. Wir wollen aber auch nichts versprechen, was da nicht haltbar ist, so um die 5 Euro im Monat verdienen kann erstmal. Ist jetzt noch nicht riesig, aber mal 12 ist auch schon mal eine Zahl, und wollen das aber dann wachsen lassen an der Stelle. Und je mehr eben Abnehmer da sind, je mehr Geld ins System fließt, desto mehr können wir dann auch verteilen an der Stelle. Geplant ist momentan ein kompletter 50-50-Share, zu sagen, das, was wir reinkriegen, 50% geht an den Nutzer. Der Rest ist für uns, für die Operations. Das mag sich dann auch nochmal einpendeln. Wie gesagt, wir sind da wirklich auch am Gucken. Und genau. Und wenn du sagst, wegen der Nutzerbasis, wir würden, das ist jetzt auch so ein bisschen Wasserglaskuckerei, aber nach unseren Schätzungen, wenn wir um die 40.000 Nutzer im System haben, dann ist da ein Break-Even da. Und 40.000 Nutzer, wenn du die nicht kriegst, brauchst du nicht antreten, sage ich mal an der Stelle. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das funktioniert. Wir haben jetzt große, weil das Thema so ein spannendes Thema ist, werden wir eine große Werbepartnerschaft, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, kann ich aber mit wem, ist jetzt aber auch so gut wie abgeschlossen, angehen, dass wir auch relativ draußen groß sichtbar sind. Und da wir, vielleicht das auch nochmal spannend, da wir ja sehr stark in der Genossenschaftswelt auch verankert sind, ich mache jetzt einen ganz kleinen Sprung.
Kommen wir noch hin.
Der Genossenschaftsverband ein Partner von uns hier ist, können wir, und das haben wir jetzt angefangen, über die Genossenschaften deren Mitglieder zu adressieren. Und wenn du alle Mitglieder aller Genossenschaften in Deutschland mal zusammen nimmst, dann reden wir über 30 Millionen Menschen. Was eine Macht ist. Ne? Unser Vorstand sagt immer gerne, wenn es die Genossenschaften nicht schaffen, so ein System aufzusetzen, dann schafft es keiner mehr an der Stelle. Deshalb, Reach ist ein großes Thema für uns natürlich, aber wir glauben, dass wir die Kanäle haben und die Möglichkeiten haben, den Reach auch aufzubauen.
Ja. Das Genossenschaftsmodell, du hattest es ja schon anfangs gesagt, aber lass uns genau da mal hingehen. Aus Wirkungs- und Demokratiesicht ist es ein ganz tolles Modell, das auch zunehmend wieder en vogue wird. Aus der Sicht eines Software- und Datenverwertungsunternehmens, das ihr irgendwie seid am Ende, ist es, sagen wir mal, zumindest eine Herausforderung aufgrund seiner Struktur. Wieso habt ihr euch trotzdem für genau dieses Modell entschieden und wie umgeht ihr genau diese Herausforderung, dass eben in einer Genossenschaft, in der jeder das gleiche Stimmrecht hat, natürlich agile Entwicklungsphasen, Pivots, wenn der Markt das hervor oder einfordert, einfach komplexer sind und einfach längere Zeiträume in Anspruch nehmen. Vielleicht auch manchmal länger, als man das jetzt bräuchte in dem Moment.
Gute Frage. Sehr gute Frage. Warum haben wir mit Genossenschaft erstmal angefangen? Das ist das Thema Trust. Also wir brauchen eine Instanz, in der wir diese Daten-IP halten können, die wirklich vertrauenswürdig ist. Hatte ich ja vorher kurz diese Kapitalmarktsperre-Geschichte. Und da ist die Genossenschaft ein Format, was es seit über 100 Jahren gibt und was es hält, sozusagen. Wir lassen uns da sehr, sehr bewusst drauf ein, weil das ist vielleicht macht uns das sehr, 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 sehr eigen auch nochmal. Wir sind schon, also auch, wir haben ja den Vorstand der Volksbank Hamburg ist bei uns im Aufsichtsrat. Mhm. Die Volksbank Hamburg ist hier aktiv mit am Start, was, wenn es um Konzeption etc. Bekleidet es wirklich über den Vorstand sehr, sehr eng auch mit uns, mit dem Team. Und das sind alles Überzeugungstäter. Vielleicht ist das die einzige Antwort, die ich dir geben kann. Wir wollen nicht das nächste Unicorn. Wir wollen nicht, dass den nächsten Hyperscaler da draußen nochmal aufbauen, der nicht wertegetrieben dieses Thema betreibt. Vielleicht kann ich es so formulieren an der Stelle. Und wir sichern uns da eigentlich selber drüber ab, über das Thema Genossenschaft und über das Thema Mitbestimmung in der Genossenschaft. Das ist jetzt noch relativ einfach, weil die Genossenschaft hat jetzt, wir fangen jetzt erst an, Mitglieder onzuboarden. Also es sind noch keine 20.000 Mitglieder da. Wir stehen am Anfang, also sind wir da in einer Situation, wo es noch einfach ist. Aber es wird dann natürlich eine relativ basisdemokratische Angelegenheit werden. Jetzt bin ich nicht der, wenn ich jetzt Jochen noch mal heute mitreden würde, das alte Genossenschaftsurgestein. Es gibt dann auch Mechanismen, um die Demokratie zu erhalten, aber um trotzdem steuerfähig und zu sein an der Stelle. Das macht man dann meistens über eine Vertreterversammlung. Dass man eine Vertreterversammlung wählt, dann sind es keine 5.000 Leute mehr, sondern bloß noch x Leute und die dann im Prinzip das ganze Thema weiter mittreiben, mitbestimmen. Aber die wird halt immer wieder neu gewählt. Aber das ist ja auch das Spannende daran an der Stelle. Nicht, dass ich mir übermorgen überlege, ich ändere jetzt mal die Satzung und wir sind dann doch Hyperscaler, wir sind dann doch Datenhändler. Wir sind übrigens auch gar kein Datenhändler, sondern wir sind Datentreuhänder. Weil wir ermöglichen Verkauf der Daten und verkaufen sie nicht. Also Jochen würde wieder sagen, ein Kommissionsgeschäft, sein Lieblingswort sozusagen an der Stelle. Und es ist eine Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, aber wir haben sehr viel Genossenschafts-Know-how im Team. Ich sag mal, eine Edeka ist auch eine Genossenschaft und da funktioniert es auch. Also große Industrieunternehmen sind Genossenschaften. Und so funktioniert es auch und darum bin ich da ganz zuversichtlich, dass das hier auch in die richtige Richtung geht jetzt erstmal.
Das hoffen wir auch, weil es ein super spannendes Modell ist. Vorhin hast du gesagt, vor 5 Tagen online gegangen. Ich glaube, in dem Moment, in dem der Podcast gesendet wird oder online steht, sind es ein paar mehr als 5 Tage. Deswegen können dann die Hörerinnen und Hörer auf eure Plattform gehen und sich anschauen, alles das, was du gerade erzählt hast und natürlich auch, was sie mit ihren Daten anstellen können. Reef.coop ist die Webseite und den Link dazu, wie zu allen anderen hier erwähnten Punkten, den gibt's wie immer auf unserer Webseite publicvaluehub.com. Und ich bin super gespannt. Ich sage schon fast am Ende von jedem Podcast, irgendwann müssen wir ein Follow-up-Folge machen in einem Jahr oder so, wie es ausgegangen ist oder wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall super spannend. Daten plus Genossenschaft plus wir quasi Datensouveränität. Das ist das Konzept hinter dem, was Jürgen Kleeberger und seine Mitstreiter machen. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ich über das Thema sprechen durfte. Und kontaktiert mich einfach. Kann da ganz viel drüber reden. Ich habe da ganz viel Lust und habe ganz viel Lust, dass wir alle zusammen was machen auf jeden Fall. Danke dir.
So machen wir das. Danke und bis bald.